Kommen wir zum Zweck der Gnadengabe oder zum Verständnis der Gnadengaben war das jetzt. Kommen wir jetzt weiter zum Zweck der Gnadengabe. Wozu gibt Gott Gnadengaben, Charismen? Einmal zum Dienst. Habe ich eine Gnadengabe, dann bin ich zum Dienst verpflichtet. Sogar die Gnadengabe des ewigen Lebens, Römer 6, Vers 23. Das, wie heißt es dort? Der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Habe ich Leben bekommen, habe ich dieses Leben bekommen, um zu dienen. Jeder Lebende ist für Gott da. Offenbarung 4, Vers 11. Der letzte Vers in Offenbarung 4. Gott hat uns für ihn geschaffen. Alles Lebende ist für ihn da. Und das bringt uns zum Nächsten, zu seiner Ehre. Das Ziel meines Lebens ist nicht, dass ich davon etwas habe, sondern Gott. Das läuft der gegenwärtigen Mentalität diametral entgegen. Menschen waren schon immer selbstsüchtig. Aber es ist das Phänomen unserer Zeit, dass die Selbstsucht zu einer Philosophie erhoben worden ist. Wer Englisch liest, dem empfehle ich manchmal das Büchlein Psychology as Religion von Professor Dr. Witz, offenbar ein Jude, der dann zum Glauben kam, das heißt, ich weiß nicht, ob er wirklich wiedergeboren wurde, er wurde katholisch, bejaht aber das Christentum und kann sein, dass er wirklich zum lebendigen Glauben kam. Aber er, aus seiner Erfahrung, ist offenbar er war Professor, glaube ich, in Harvard, wenn ich mich nicht irre, Professor der Psychologie. Und das ist eine ausgezeichnete Analyse der neueren Psychologie, die schon mittlerweile seit etwa 20, 30 Jahren im Raum ist, vielleicht 25 Jahren. Besonders bespricht er da die Selbstsucht in der Psychologie, dass wir selbst uns im Mittelpunkt stehen. Ich bin Nummer eins. Das entspricht nicht dem Wesen des Menschen und deshalb wird Menschen nicht geholfen, wenn man ihnen das sagt. Wir sind zum Dienst da und Gott gibt uns Gnadengaben, um für ihn und seine Ehre da zu sein. Aber darüber hinaus sind Gnadengaben auch dazu da, um unsere Mitgläubigen zu fördern. Zur Förderung. 1. Korinther 12, etwa Vers 7 vielleicht. Zur Förderung. Normalerweise fügt der Übersetzer hier etwas hinzu. Sie können kontrollieren. Vielleicht gegenseitig streichen Sie das Wort, steht nicht im Grundtext. Steht nur zur Förderung. Der Erste, der da gefördert wird, ist Gott. Aber im Zusammenhang ist natürlich der Mitgläubige hier im Visier. Der Mitgläubige, und so ist der Übersetzer nicht ganz verkehrt, nur ist es nicht gut, dass er hier hinzufügt. 1. Korinther 12, ist es Vers 7? Zur gegenseitigen?
Zum Nutzen aller.
Ah, streichen Sie aller. Zum Nutzen. Das genügt doch. Sie brauchen nicht noch einen Gegenstand an. Gnadengaben sind da, um Mitchristen zu helfen. Alle Gnadengaben sind dazu da, um Mitchristen zu helfen. Viertens, was den Zweck der Gnadengabe betrifft. Dienst, Ehre Gottes, Förderung von Mitgläubigen, jetzt weiter. Fragezeichen. dienen Gnadengaben der Selbsterbauung. Eine verbreitete Behauptung, das sei so. Was sagt die Schrift? Die Schrift sagt, beziehungsweise gibt es eine oder einige Gnadengaben, die ganz besonders der Selbsterbauung dienen würden. In 2. Timotheus 2, Vers 6. 2. Timotheus 2, Vers 6. Steht geschrieben, dass Selbstförderung oder dass ich etwas davon habe, ist das Nebenprodukt allen Dienens. Wer immer dient, hat etwas davon. In der Ehe ist ja so, dass wir füreinander da sind. Aber gerade dann, wann wir für den anderen da sind, haben wir selbst am meisten davon. Und so ist es mit Gott. Wir haben am meisten vom Leben, wenn wir wirklich trachten, dass Gott am meisten davon hat. Und so ist Selbsterbauung ein Nebenprodukt, nicht ein erstes Produkt unseres Dienens mit Gnadengaben. Das sollte man nicht vergessen. Und das trifft für alle Gnadengaben zu. Weiter.
Ja. Wenn ich jetzt fragen. Bitte? Steht aber auch im 1. Korinther 14, Vers 4, wer in Zungen redet, erbaut sich selbst, wer aber aus Eingebung redet, erbaut die Gemeinde.
Ja.
Also ich denke, da gibt es schon Unterschiede auch. Dann auch ein Stück weit, wenn ich das vielleicht in Anführungs- und Schlusszeichen setzen darf, Hierarchie unter den Gnadengaben. Das ist schon unterschiedlich, dann auch steht, wo der eine dann, weil man irgendwo steht ja auch, dass man immer nach den größeren Gnadengaben eifern soll.
Das ist falsch.
1. Korinther, Vers 12, 31.
Da habe ich doch dazu gehört, dass die Übersetzung so nicht stimmen kann, sondern dass es da zwei Übersetzungsmöglichkeiten gibt. Und in der New International Version ist die zweite auch angegeben, dass Paulus da eigentlich ein Stück weit die so aufzieht. Ihr aber strebt nach den größeren Gaben, dass das eigentlich so zu übersetzen wäre. Und die Form wird in der New International Version auch angegeben, dass da zwei Übersetzungsmöglichkeiten sind und dass Paulus das, was er im Vorigen gesagt hat, eigentlich ein Stück weit das denen vorhält und dann auch die Liebe kommt als die wirklich größere Gnade.
Es ist eine schwierige Frage. Beides ist möglich, das heißt zunächst einmal. Ja. Aber es gibt gute Gründe dafür, dass bei diesem Vers der Indikativ gemeint wäre, nicht der Imperativ. Aber lassen wir das einmal dahingestellt. Wir brauchen das nicht, um das auf das einzugehen, was Sie eben sagen. Sie kamen eher von 1. Korinther 14, ja, Vers 5 etwa. Wer in Zungen spricht, erbaut sich selbst. Es dürfte wohl schon so sein, dass man bei einigen Diensten mehr davon hat als bei anderen Diensten. Das ist klar. Nur ist mit dieser Aussage noch nicht eine spezifische Aufgabe oder Zielsetzung des Zungenredens gemacht. Dieser Vers genügt nicht, um das Ziel von Zungenreden spezifizieren oder identifizieren. Im Zusammenhang ist es eher wahrscheinlicher, dass Paulus auf etwas hinweist, das im Wesen von des Sprachen oder in der Situation liegt, nämlich, wenn man in Sprachen redet und das nicht übersetzt wird, dann ist es nur so, dass ich etwas davon habe. Und was Paulus lehrt, kann ja nicht der Sinn der Ausübung einer Gnadengabe sein. Dass man auch vom Prophezeien etwas hat, ist klar, das ist vorausgesetzt. Aber hier geht es darum, dass das Sprachenreden nicht übersetzt wird. Und in dem Fall ist es nur so, dass man sich dann selbst erbaut. Aber gerade weil das nicht erwünscht ist, dass das Primäre ist, deshalb sollte es übersetzt werden. Damit das Ziel des Zungenredens erreicht wird, nämlich den anderen zu erbauen. Ich glaube, wenn wir das in den Zusammenhang stellen, wird das etwas zurechtgerückt. Das ist 2. Korinther, nein, das war 1. Korinther 14. In 1. Korinther 14, da lassen wir den Text. In Galater 5 steht geschrieben, Vers 13, durch Liebe dient einander. Wo die Liebe herrscht, und das will ja Paulus auch in 1. Korinther 13 mitteilen, da ist der Nächste im Visier. Und da suche ich nicht meine eigene Erbauung. Gnadengaben dienen nicht notwendigerweise der eigenen Heiligung oder Reifung. Und von daher sind sie nicht überzubewerten als etwas, das mir selbst Nutzen bringen kann. Sie dienen nicht notwendigerweise der eigenen Heiligung. Indirekt schon, aber nicht direkt. Es kann sein, dass jemand nicht in der Heiligung lebt, er hat aber natürlich Gnadengaben und kann damit dienen. Es kann sein, sagt Paulus, 1. Korinther 3, 1 bis 3, dass man nicht reif ist. Aber die Korinther standen in keiner Gnadengabe. Zurück, Kapitel 1. Sie sind also ein Beispiel dafür, dass eine Gemeinde reichlich Gnadengaben haben kann, aber nicht notwendigerweise deshalb schon Reife erlangt hat. Noch etwas sollte an dieser Stelle festgehalten werden, wo wir von Selbsterbauung sprechen. Gnadengaben bringen der Gemeinde nicht die Fülle, das Letzte. Man muss bei den Gnadengaben lernen zu warten auf die Wiederkunft Jesu. 1. Korinther 1, Vers 7. Dort stellt Paulus fest, sie haben viele Gnadengaben, vieles an Gnadengaben, aber sie warten dennoch auf die Wiederkunft Jesu. Mit den Gnadengaben haben wir noch nicht die Fülle. Auch nicht Selbsterfüllung, wie man das so gern haben möchte. Gnadengaben bringen nicht das Letzte an Selbsterfüllung. Die Vollendung lässt noch auf sich warten und vieles bleibt unvollendet, auch bei reichlicher Gnadengabe und Betätigung der Gnadengabe. Wir dürfen nicht mittels Gnadengaben schon die Vollendung vorweg haben wollen. Zum Thema Quelle von Gnadengaben. Wo kommen Gnadengaben her? Gnadengaben kommen von Gott. 1. Korinther 12, Vers 28. Gott hat gesetzt in seine Gemeinde. Sie kommen von Christus. Epheser 1, Vers 7. Sie sind Gaben des Christus. Und sie kommen vom Heiligen Geist. 1. Korinther 12, ich glaube, es ist Vers 11. Sie kommen nicht von Menschen. Kein Mensch kann einem anderen Menschen eine Gnadengabe geben. Und wenn Timotheus Gnadengabe bekommen hat, wenn Paulus ihm die Hände legt, dann geht es um Prophetie und Gott hat die Gnadengabe gegeben. Dazu hilft auch kein Händehalten, sodass der Strom von Person zu Person fließen kann, sondern wir müssen einfach nüchtern festhalten, Gott gibt Gnadengaben. Wer sind die Empfänger von Gnadengaben? Wer sind die Empfänger? Alle Gläubigen. Auch der, der eben vor einer Minute zum Glauben kam. Jeder hat mit der Bekehrung, mit der Wiedergeburt, bereits Gnadengabe bekommen. Er kann natürlich zusätzlich Gnadengaben erhalten von Gott. Aber jeder Gläubige ist beteiligt an diesem Geschenk. Römer 12 bringt das auch zum Ausdruck. Die Verse 3 5 und 6. Und in 1. Korinther 12 wird das auch deutlich. Die ganze Gemeinde besteht ja aus Gnadengaben. Die Glieder sind dort abwechselnd Christen und ihre Gnadengaben. Denn was der Christ ist, das ist seine Gnadengabe, und was seine Gnadengabe ist, das ist der Christ gleichsam. In 1. Korinther 12 werden also Glied und Gnadengabe auswechselnd gebraucht. Doch sind es nur Gläubige, die Gnadengaben haben. Das hat Folgen. In der Gemeinde, 1. Korinther 12, Vers 28, in der Gemeinde hat Gott ausgeteilt, nicht außerhalb der Gemeinde. Folglich, wenn etwas außerhalb der Gemeinde vorkommt, das wie das aussieht, was in der Gemeinde Gnadengabe heißt, dann ist das bei einem Nichtchristen nicht Gnadengabe. Lehren. Und so weiter. Es gibt manches, das Nichtchristen haben, das ähnliche Bezeichnung bekommt. Ist aber dort nicht Gnadengabe. Die Ehe eines Nichtchristen ist nicht Gnadengabe. Die Ehe eines Christen ist Gnadengabe. Ist ein Geschenk. Ja? Und so weiter. Es handelt sich hier also wirklich um Gabe der Gnade, der Heilsgnade.
Wie sieht es dann also mit einem Christen aus, der jetzt gläubig wird und also noch keine Gemeinde hat an sich? Der gehört nachher zur allgemeinen Gemeinde dazu, oder? Wenn einer jetzt die Bekehrung erfährt, also die Wiedergeburt, und hat jetzt keine spezielle Gemeinde, wo er dann also hingehört an sich so, also keine Ortsgemeinde.
Wenn er Christ ist, hat er Gnadengabe.
Also auch wenn er jetzt nicht speziell in einer Gemeinde ist, dann gehört er im Prinzip zur allgemeinen Gemeinde dazu, wenn er jetzt neu bekehrt ist. Warum das so ausdrücken?
Darf ich fragen, wie Sie auf diese...
Ich bin jetzt kurz drauf gekommen, wo ja die Gnadengaben eigentlich nur in der Gemeinde verteilt werden, also von Gott aus.
1. Korinther 12. Vers 28. Mhm. Gott hat in seiner Gemeinde, im Leib Jesu, ja?
Ja,
ja. Das ist der Raum des Heils. Mhm. Die Gemeinde Jesu ist der Raum der Geretteten. Im Grunde eigentlich, auf ihr Problem einzugehen, im Grunde ist in der Schrift kein Unterschied zwischen allgemeiner Gemeinde und Ortsgemeinde. Es ist dieselbe Gemeinde. Die Gemeinde am Ort ist nur ein Teil der allgemeinen Gemeinde. Es geht also um Menschen, die gerettet sind, um Heilsmenschen. Wir, obwohl wir nicht im üblichen Sinne eine funktionierende Gemeinde darstellen, sind aber Gemeinde Jesu, weil wir Heilsmenschen sind. Und ist jemand in Christus, dann ist er in der Gemeinde Jesu, im Leib Jesu. Und das ist, was ich meinte. Wenn von dem Empfang von Gnadengaben die Rede ist, kann die Frage aufkommen, und jetzt kommen wir zu einer speziellen Ortsgemeinde, zu einer Gruppe von Christen. Kommen in einer bestimmten Gemeinde am Ort alle Gnadengaben vor? Eine interessante Frage. Ich glaube nicht notwendigerweise. Das ist eine Sache Gottes, ja. Ich weiß nicht, ob das eine Konstante wäre. Ich glaube nicht. 1. Korinther 1, Vers 7 scheint es nicht zu lehren, dass es so wäre. Ich glaube, grundsätzlich müssen wir das Gott überlassen, welche Gnadengaben er gibt.
Ja. Aber sollte man Gnadengaben dann ablehnen, gerade mit Wunderreden oder so? Das wird ja...
Weshalb? Ja, weil sie nicht alle vorkommen. Was nicht da ist, ist nicht da. Ja.
Aber wenn sie da sind, sollte man sie begrüßen, oder sollte man dann eher denken...
Oh, was Gott gibt, muss begrüßt werden. Ja, ja. Schon. Ja. Von ganzem Herzen. Ja.
Ich hätte auch noch eine Frage.
Ja.
Sie haben gesagt, dass die Quelle der Gnadengaben von Gott, von Christus und vom Heiligen Geist ist.
Ja.
Ist jetzt ist es so, dass es noch zehnmal von Gott kommt, mal von Christus und mal vom Heiligen Geist? Oder ist es praktisch egal, von wem das kommt? Gibt es Gnadengaben, die meinetwegen speziell vom Heiligen Geist ausgeteilt wurden, und Gnadengaben, die nur von Gott kommen?
Nein, das muss das muss organisch verstanden werden.
Also in der Dreieinigkeit.
Ja, und das muss eher verstanden werden im Blick auf, wie Gott in seinem Heilsverfahren wirkt. Es geht alles von Gott dem Vater aus, aber der Vater wirkt durch den Sohn in allem Heil, und dann wirkt der Sohn wiederum durch den Heiligen Geist. Schon als der Sohn auf Erden war, wirkt er durch den Geist. Aber jetzt, wo er erhöht ist, hat er den Geist gesandt, und er thront im Himmel zur Rechten des Vaters, aber er regiert hier in seiner Gemeinde durch seinen Vertreter, den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist nimmt von seinem, was seinem ist, und verteilt das hier. Und so sind alle Gnadengaben vom Geist, weil aber der Geist vom Sohn nimmt, sind sie auch vom Sohn, und weil der Sohn alles vom Vater bekommt, von ihm, ja, in dieser Organe, im Organischen. Gott ist eine Person, handelt in diesem Sinne wie eine Person. Die Empfangsweise. Wie werden Gnadengaben empfangen? Erstens in der Wiedergeburt. Die Grundgnadengabe ist das ewige Leben. Römer 6, Vers 23. Diese Gnadengabe erfährt man immer. Und wenn Paulus in Epheser 4, Vers 7 sagt, jeder hat Gabe des Christus bekommen, in diesem Fall Gnadengabe, dann setzt das voraus, dass das in der Wiedergeburt geschah. Also in der Wiedergeburt erfährt man Gnadengabe. Zweitens, man erfährt Gnadengabe als Antwort auf Gebet. Paulus sagt, strebt nach Gnadengaben. 1. Korinther 14, Vers 1. Wenn Gnadengaben von Gott kommen, dann wissen wir, wo sie zu erstreben sind, nicht wahr? Und das zu Gott kommen heißt beten. Deshalb sprechen wir hier vom Gebet. Gnadengaben kommen von Gott, sagt Paulus. Sie dürfen erstrebt werden. Dieses zusammen heißt, dass es durch Gebet kommt. Ja, weil dieses Kommen zu Gott um Gnadengabe ein Beten impliziert. Wenn Paulus zum Beispiel auf Antwort der Gebete von der Korinther am Leben geblieben ist, 1. Korinther 1, dann hat Gott das Gebet der Korinther erhört, und Paulus, so sagt er in Vers 11, die Gnadengabe des natürlichen Lebens gegeben, denn es geht dort um Lebensgefahr. Natürliches Leben ist also eine Gnadengabe und kann in Folge von Gebet geschenkt werden.
In dem Zusammenhang wird wahrscheinlich dann auch der Vers, trachtet nur eifrig nach den Besten dieser Gnadengaben.
Am Ende von Kapitel 12. Ja, das war der Vers, von dem es ist schwierig ist zu wissen, ob er im Imperativ oder im Indikativ steht. Ja? Es scheint, als ob der Indikativ vielleicht doch die bessere Übersetzung ist. Das heißt, ihr strebt nach den größeren Gnadengaben oder solche, die ihr für größer haltet. Ja? Mhm. Aber wenn es Imperativ ist, dann läuft es Hand in Hand mit Kapitel 14, Vers 1, wo dasselbe dann im Imperativ steht, beziehungsweise es ist erlaubt, danach zu streben. Von daher gesehen wäre es nicht verkehrt, 1. Korinther 12 am Ende als Imperativ zu verstehen. Das war das Zweite. Drittens. Wie werden Gnadengaben empfangen? In begrenzter Zahl. Keiner hat alle. Ehe und Ledigenstand sind beide Gnadengaben. Es ist also unmöglich, beides zu haben. Es sei denn, man geschieden wäre. Aber da könnte man vielleicht nicht von Gnadengabe sprechen. Keiner hat alle. Manchmal wird, heißt es, der hat alle Gnadengaben. Dabei sagt man natürlich Geistesgaben. Mit Geistesgaben meint man, glaube ich, ist es 7 oder 14? 7, glaube ich. Man beschränkt sich dann auf die Liste in 1. Korinther 12, glaube ich. Es sind also noch einige mehr. Im Ganzen habe ich etwa 22, 23 gezählt. Es ist also nicht so, dass jeder oder dass jemand alle hätte. Wenn in 1. Korinther 12 es heißt, hat jeder dies, jeder das, dann ist die nach der griechischen Formulierung die Antwort, die erwartet wird, nein, nicht jeder hat dies, nicht jeder hat das. Also in begrenzter Zahl. Viertens, Gnadengabe empfangen geschieht nicht in einem Erlebnis nach der Wiedergeburt. So etwas kennt die Schrift nicht, dass man in einem Erlebnis gleichsam eine Gnadengabe empfangen würde. Fünftens, geschieht Gnadengabe unter Handauflegung? Nun, wir haben ein Beispiel bei Timotheus, wenn Paulus ihm die Hände auflegt. Nun wurde heute Morgen darauf aufmerksam gemacht, dass es Paulus war, als Apostel, der dabei war. Ich weiß nicht, ob ihr das von uns sagen könntet. Ich würde aber nicht bestreiten, dass in Antwort auf Gebet, auch bei Handauflegung, das geschenkt werden könnte. Aber dann ist nicht die Handauflegung das Mittel. Das müssten wir dann ausschalten. Aber dass es unter Handauflegung geschehen könnte, will ich nicht verneinen. Auf jeden Fall ist es nicht so, dass man sich passiv geben sollte, um eine Gnadengabe zu bekommen. Ich muss die Selbstbeherrschung behalten und dann gleichzeitig sagen, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Das bringt uns zum Weiteren zur Erwartungsfrage. Was ist zu erwarten? Dabei müssen wir noch einmal eingehen auf die Frage, wer ist für die Mitteilung von Gnadengaben verantwortlich? Um zu wissen, was zu erwarten ist, muss das geklärt sein. Auch hier muss man beten, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Niemand verfügt über Gnadengaben. Deshalb kann niemand verantwortlich gemacht werden für die Gnadengaben, die er hat oder nicht hat. Keiner von uns verfügt darüber. Dass ich beten darf, ändert dieses nicht. Denn es ist nicht garantiert an dieser Stelle, dass mein Gebet beantwortet werden wird. Ich darf streben. Aber ob dieses Gebet erhört wird, kann nicht garantiert werden. Oder dass es erhört wird, kann nicht garantiert werden. Habe ich ihn? Welche Gnadengaben man bekommt, entschuldigen Sie die Vermengung von irdischem und geistlichem. Welche Gnadengaben man bekommt, bestimmt Gott, nicht der Christ. Ich brauche mir keine Vorwürfe zu machen, wenn ich irgendwelche Gabe nicht habe. Das ist nicht meine Schuld. Ich darf auch keinem anderen Gläubigen vorschreiben, welche Gnadengaben er haben müsste. Jesus sagt, der Geist weht, wo er will. Und wir müssen ihm auch die Erlaubnis geben, dort nicht zu wehen, wo er nicht will. Zweitens, mit welchen Gnadengaben darf man heute noch rechnen? Mit welchen Gnadengaben darf man heute noch rechnen? Sollte man heute unbedingt zum Beispiel Wunder erwarten auf diesem Gebiet. Es gibt hier Gnadengaben, die wirklich Übernatürliches bewirken. Hierauf möchte ich etwas eingehen. Oh, es ist gleich Mittagszeit. Nun, noch ein paar Minuten. Jetzt möchte ich Buchstaben verwenden, damit es nicht zu kompliziert wird. A. Was bedeutet hier Wunder? Das ist im Deutschen nicht so einfach wie im Englischen. Im Englischen können wir unterscheiden zwischen etwas, dem was wunderhaft ist, wonder, which causes wonder, und miracle. Aber im Deutschen haben wir ein Wort für beides. Was bedeutet in diesem Fall, wenn wir davon sprechen, dürfen wir heute oder sollten wir heute Wunder erwarten oder Gnadengaben, die Wunder beinhalten? Im Allgemeinen ist Wunder ein Eingreifen Gottes in den Verlauf der physikalischen Natur. Im Allgemeinen ist Wunder hier in diesem Zusammenhang ein Eingreifen Gottes in den Verlauf der physikalischen Natur. Das ist aber bereits schon eine engere Definition. Wenn ich das ganz allgemein sagen wollte, dann müsste ich sagen, etwas ist ein Wunder, das mich zum Wundern bringt. Und das würde aber auch Physikalisches einschließen, ja? Denn es geschieht ja vieles, das wir ein Wunder nennen. Dann aber wenn wir dort beginnen wollten und dann die nächste Stufe nehmen, wir nennen viele Dinge ein Wunder, die überhaupt ein Handeln Gottes sind. Zum Beispiel die Wiedergeburt. In dem Sinne, dass sie etwas, ein Handeln Gottes sind und es etwas Wunderbares ist, ist es ein Wunder. Aber nicht in dem Sinne, wie wir hier von Wundern sprechen. Die Wiedergeburt ist nicht ein Wunder in diesem speziellen Sinne. Und jetzt werden wir noch spezieller. Wir sprechen in diesem Zusammenhang, wenn wir von Gnadengaben sprechen, von einer ganz besonderen Gruppe von Wundern, nämlich vom messianischen Wunder. Es handelt sich hier um das Wunder im Bereich des Messias-Handelns. Das ist ein zeitlicher Bereich in der Heilsgeschichte. Der Messias ist gekommen, ist heute auf dem Thron und handelt, manchmal übernatürlich. Und solche übernatürlichen Handlungen im Bereich des Physikalischen wären jetzt in diesem Heilsabschnitt, wo das Heil verwaltet wird, messianische Wunder. Welche Gnadengaben gelten als Wunder? Und dann kommen wir zum Schluss. Und machen dann heute Nachmittag Fortsetzung mit diesem Thema, aber dann habe ich das Vorläufige schon einmal hinter uns. Welche Gnadengaben gelten als Wundergnadengaben? Also in diesem Sinne. Es sind vier. Heilungen. Dazu muss ich heute Nachmittag einleitend noch was sagen. Es muss unterschieden werden zwischen Arten von Heilung. Zweitens, Kraftwirkungen, eigentlich ein Synonym für physikalisches Mirakel. Warum Paulus zuerst eine spezielle Form von Wunder nennt und dann das allgemeine Wort, weiß ich nicht. Aber Kraftwirkung würde eigentlich die anderen drei einschließen. Aber er nennt es noch speziell. Drittens, das Zungenreden oder Sprachenreden. Was ein Wunder, ein physikalisches Wunder an der Zunge beinhaltet. Und drittens, das Übertragen von Zungenreden, obwohl an dieser Stelle vielleicht nicht von einem Wunder die Rede sein kann, weil es in den Gedanken geschieht. Und es ist eher eine prophetische Gnadengabe Also beim vierten müssen wir vielleicht qualifizieren.
Das ist das Auslegen, was die Bibel macht.
Das ist das Auslegen des Zungenredens, ja. Im Grunde haben wir also nur drei. Ja. Und die mittlere ist die umfassendere Form. So, jetzt wünsche ich einen guten Appetit.